Willkommen bei Höre Israel, Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. In der Sendereihe Höre Israel sprechen daher katholische Theologen über die Bibellesungen, die für die Heilige Messe des kommenden Sonntags vorgesehen sind. Neben Universitätsprofessoren und Priestern sind auch Ordensschwestern regelmäßig auf Sendung. Und heute zum Bibelgespräch sind das die Klarissenkapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung in Mainz, Schwester Maria Theresia, grüß Gott, Schwester Maria Theresia.
Grüß Gott.
Und Schwester Franziska, grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Wir werden die Sendung so gestalten, dass wir ein Gebet hören. Dann hören wir die Lesung des Evangeliums vom kommenden Sonntag. Das ist das Evangelium von der Verklärung Christi. Wenn Sie mitlesen möchten, liebe Hörer und Hörer, das ist im Lukas-Evangelium im Kapitel 9, die Verse 28b bis 36. Und dann werden wir über das Evangelium nachdenken und darüber sprechen. Wir wollen ein Bibelgespräch führen. Und ein Bibelgespräch kann nochmal ganz neue Aspekte über eine solche Stelle bringen. Wir haben sie wahrscheinlich schon 100-mal, vielleicht sogar schon 1000-mal gehört, gelesen, darüber gebetet. Aber irgendwie ist es so, dass eine Bibelstelle immer wieder auch neu erscheint. Der Geist Gottes kann das, der kann uns ganz neu erschließen, einen bestimmten Punkt uns neu erfrischen für einen besonderen Moment, für eine Lebenssituation. Und so wollen wir auch in diese Sendung hineingehen, dass wir hoffen, dass der Heilige Geist auch in diesem Evangelium zu uns spricht. So darf ich Sie nun bitten, liebe Schwestern, mit der Sendung zu beginnen.
Heiliger Geist, wir laden dich ein, jetzt in dieser Stunde bei uns zu sein, uns dein Licht zu schenken. Ohne dich sind unsere Augen blind, ohne dich ist unser Herz nicht hörend. Aber du kannst uns die Augen öffnen und du kannst uns ein hörendes Herz geben, damit wir deine Stimme erkennen. Und damit wir das Erkannte in unserem Leben auch tun. Komm, Heiliger Geist, erfülle jetzt unsere Seele, erfülle jetzt unser Herz und die Herzen all derer, die mit uns in dieser Sendung auf dein Wort hören wollen. Amen.
Amen.
Hören wir nun das Evangelium für den kommenden zweiten Fastensonntag aus dem 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 28b bis 36. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes, und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und plötzlich redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Als die beiden sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Da rief eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das, was sie gesehen hatten, und erzählten in jenen Tagen niemand davon.
Soweit das Evangelium vom kommenden Sonntag. Wir lassen das nun ein bisschen sacken und ein bisschen, ja, wir wollen darüber beten und meditieren, indem wir etwas Musik hören.
Musik.
Hier ist Radio Horeb, Mithöre Israel, und wir haben gerade das Evangelium des kommenden Sonntags gehört. Und ich darf Sie nun, liebe Schwestern von der ewigen Anbetung in Mainz, bitten, Ihre Eindrücke zu schildern, die Sie gerade so in der Meditation über dieses Evangelium bekommen haben.
Heute vielleicht zwei Punkte zu Beginn, die ich jetzt herausgreifen möchte und die mich eigentlich immer wieder bewegen und auch jetzt wieder durch mein Herz gingen. Der erste Punkt ist derjenige, den ich eigentlich nie so gut verstehen kann, wenn ich auf diese Textstelle schaue. Wenn ich auf mich schaue, dann vielleicht schon. Nämlich die Stelle, wenn es heißt, dass Petrus und seine Begleiter eingeschlafen waren. Da passiert nun etwas ganz Großartiges, ein Höhepunkt hier auf diesem Berg. Drei auserwählte Jünger dürfen mitgehen. Wenn Jesus wieder auf einen Berg gehen möchte, um dort zu beten. Und was tun sie? Sie schlafen ein. Es gibt dort eine Erscheinung. Jesus strahlendes Gesicht und sein leuchtendes Gewand. Die Jünger sehen es gar nicht, denn sie schlafen. Die Verklärung, es ist sicherlich ein Moment, bei dem jeder gerne dabei wäre. Und insofern ist es schwer nachzuvollziehen, zunächst, dass ausgerechnet in diesem Moment die drei Jünger eingeschlafen sind. Und andererseits, wenn ich dann auf das eigene Leben schaue, dann kann ich es doch wieder verstehen, dass man nie 24 Stunden ganz wach ist, dass es immer wieder Momente gibt, wo Gott mir etwas sagen möchte, wo Gott mir begegnet und ich nehme ihn gar nicht wahr. Vielleicht bin ich nicht eingeschlafen und bin mit wachen Augen da, aber nicht mit einem wachen Herzen. Insofern an dieser Stelle, wenn es heißt, dass Jünger eingeschlafen waren, da muss ich mich immer selbst wieder wachrütteln und mir sagen, bleibe wach, damit du dem Herrn wirklich begegnen kannst mit wachem Herzen. Und der zweite Punkt, der mich immer wieder anrührt, ist, wenn es heißt, während sie noch redeten, kam eine Wolke und sie gerieten in diese Wolke hinein. Bei den Jüngern ist es so, sie bekamen Angst. Und ich stelle mir vor, diese Wolke, sie hüllt doch Gott ein. Aus dieser Wolke hören wir die Stimme des Vaters. Und wie gerne wäre ich doch in dieser Wolke, würde mich von Gott einhüllen lassen, würde gerne in diese Wolke hineingeraten, um ihm näher zu sein. Die Jünger bekommen Angst. Vielleicht würde es mir auch Angst machen. Aber die Sehnsucht ist da, ganz in Gott eintauchen zu können und seine Stimme hören zu können. Wirklich mit den eigenen Ohren seine Stimme zu hören. Das muss ein wunderschöner Moment sein. Aber es ist der Moment, der dem Menschen dann geschenkt wird, wenn es für ihn reif ist. Die Jünger, sie haben zuerst geschlafen, als Jesus leuchtete und sein Gesicht sich veränderte. Aber sie bekamen doch Gott zu spüren. An dieser Stelle bekamen sie Angst, aber ich stelle mir vor, spätestens nach der Auferstehung des Herrn, dann wird ihr Herz so voller Liebe sein, dass sie vor ihm keine Angst mehr haben. Aber das ist eine Veränderung, die in ihnen vorgeht, die Zeit braucht. Und diese Zeit wird sicherlich auch jedem von uns gewährt. So viel meine ersten Gedanken.
Ein Satz, der mir sehr gefällt, der steht gleich am Anfang. Und zwar: Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes. Und da stelle ich mir immer vor, jedes Mal, wenn ein Mensch ganz bewusst zu Gott betet, verändert sich etwas. Es verändert sich sein Aussehen. Von der heiligen Clara sagt man, wenn sie zum Gebet ging, da fing ihr Gesicht an zu strahlen. Und wenn sie dann zu ihren Schwestern zurückkam, und da war es immer, als käme sie direkt von Gott. Und die Schwestern haben sie gefragt, was sie Neues von Gott weiß. Also der Kontakt mit Gott verändert. Das ist der erste Punkt, der mich sehr anspricht. und der für mich sehr schön ist. Und der zweite Punkt, da heißt es, Mose und Elia erschienen in strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende in Jerusalem. Das heißt, sie stehen im Licht, sie sind eingehüllt in die Gegenwart Gottes und sprechen vom Kreuz, denn das ist ja schließlich sein Ende, auf das er zugeht. Sie sprechen davon. Es ist also Jesus eine Notwendigkeit vielleicht. Es ist etwas, was ihn doch sehr bewegt und was ihm bestimmt jetzt keine wunderschönen Aussichten für ihn sind, sondern es bewegt sein Herz. Und einmal sagt er ja, ich muss nach Jerusalem und ich werde gekreuzigt werden und mir ist so bang, bis diese Stunde vollendet ist, bis diese Stunde da ist. Also Jesus geht zwar auf diesen Weg und er geht auf dem Weg nach Jerusalem, aber sein menschliches Herz ist doch sehr bedrückt und ich kann es mir nicht anders vorstellen, er hat einfach Angst davor. Und der dritte Punkt, der für mich immer wieder so beeindruckend ist, das ist der Eifer des Petrus. Also Petrus wird Zeuge von einer Gotteserfahrung, von einer Gottesbegegnung. Und er sagt sofort und ist ganz eifrig, lass uns 3 Hütten bauen. Hütten bauen bedeutet, hier kann man wohnen, hier kann man bleiben, hier ist man geschützt und hier kann man etwas festhalten. Also das ist ja in uns Menschen auch so, dass wir etwas Schönes, eine schöne Gotteserfahrung unbedingt festhalten möchten. Und derweil wird eine solche Erfahrung immer in offene Hände gelegt. Also die Hände müssen offen bleiben, um auch wieder loslassen zu können. Man kann es nicht greifen, nicht begreifen, sondern man muss die Hütten verlassen, beziehungsweise man kann keine Hütten bauen auf dem Tabor. Soweit meine Ausführung.
Ja, vielen Dank. Und da möchte ich anmerken von meiner Seite, für mich war das Evangelium mal sehr persönlich wichtig, als ich nach Israel gereist bin. Das ist schon einige Jahre her, ich glaube 25 Jahre etwa. Und da war ich zuerst auf einer Bibelschule und dann bin ich alleine losgezogen, unter anderem auf den Berg Tabor und habe auf dem Berg Tabor dieses Evangelium gelesen und darüber gebetet. Und dann war es so ein Gefühl, ich war ja ganz allein, so wirklich von einer schönen Erfahrung der Gottesnähe. Und ich habe dann mein Gesicht nicht gesehen, aber ich konnte mir schon vorstellen, dass das dann irgendwie auch geleuchtet hat. Zumindest war ich innerlich sehr bewegt. Also was Sie gerade angesprochen haben, Schwester Maria Theresia, er betete oder ich habe damals gebetet und das hat mich in dem Moment wirklich verändert und bewegt. Und also war eine schöne Erfahrung, die ich damals hatte. Und ich kann auch diesen Eifer des Petrus, wie Sie es nennen, nachvollziehen. Ich habe das damals in Israel auch so erlebt, dass ich eben auch viele Tempel und Gotteshäuser gesehen habe. Dort, wo große Erfahrungen waren, dort haben die Menschen auch dann wirklich Kirchen gebaut und Heiligtümer. Und ich war damals noch nicht groß gebildet, also ich konnte nicht jetzt so die Einführung bekommen haben, was es genau ist. Und ich habe mich dann eher, es war für mich eher fremd, jetzt dieses Haus zu erleben. Und ich hätte lieber den Ort erlebt oder lieber die Erfahrung. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich meine. Ich denke zum Beispiel an Jerusalem, an die Grabeskirche. Ich habe den Hügel gesucht, wo das Kreuz wäre. Das ist ja alles inzwischen mitten in der Stadt. Und wenn man dann so diese Erfahrung sucht, man muss sie sich nochmal neu übersetzen. Aber da habe ich das Gefühl gehabt, der Mensch ist so wie der Petrus, der möchte dann gerne das festhalten, auch die Orte heiligen, Also inzwischen war ich nochmal in Israel und habe die Grabeskirche als einen ganz wunderbaren Ort erlebt, einen Ort des Gebets, einen Ort des Feierns, der Stille, der Meditation. Ich war über Nacht in der Grabeskirche, das war wunderbar. Und das ist ein Moment, wo ja dieser, glaube ich, das rüberkommt, was die Menschen machen wollten, dass sie auch dort ein Heiligtum gebaut haben, um eben das auch festzuhalten, auch für nachfolgende Generationen, dass sie eben auch diese Erfahrung in einer gewissen Weise machen können oder zumindest diese Erfahrung erahnen können. Und von daher kann ich den Eifer des Petrus verstehen, aber letztlich haben sie ja da keine Hütten gebaut, sondern es ging ja um was anderes, wie sie auch gesagt haben. Und was mir beim jetzt ersten Hören dieses Evangeliums auch noch aufgefallen ist, war auch nochmal diese Stelle, die auch schon Schwester Franziska aufgefallen ist, dass sie eingeschlafen waren. Und mir ist da zugleich gekommen, wir sind ja am Anfang der Fastenzeit als Vorbereitung auf die Kar- und Ostertage. Und wir haben ja fast eine ganz ähnliche Situation, von zumindest dem, dass die Jünger einschlafen und dann Jesus mit Menschen da ist, und zwar im Garten Gethsemane. Eine ganz andere Situation, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, vielleicht ist es eine Ähnlichkeit. Die Jünger, die ist auch ein besonderer Moment, sie sind halt müde vom Aufstieg auf den Berg und sie schlafen ein, sie bekommen einiges nicht mit. Im Garten Gethsemane später bekommen sie nicht mit, welche Leiden Jesus durchlebt, welches Gebet er nochmal betet, wie er um Jerusalem weint. Und sind dann ganz überrascht, dass er dann plötzlich von Soldaten umringt ist. Und auch dort ist der Petrus ja derjenige, der dann aktiv wird, der kämpfen will. Und auch hier ist es eben nicht die Situation, ein Haus zu bauen oder zu kämpfen, sondern die Situation geschehen zu lassen und eher zu horchen, was geschieht gerade und wie reagiere ich drauf. Vielleicht ist es ein bisschen vermessen, diese beiden Situationen zu vergleichen mit der Aufklärung, mit der Verklärung Christi und dann im Garten Gethsemane. Aber mir ist es einfach aufgefallen von der Wortwahl, dass sie eingeschlafen waren und wie es dann ein bisschen weiterging. Ich fand da eine interessante Parallele, die mich gerade auch ein bisschen bewegt hat. So, das war jetzt unsere erste Runde und wir hören ein bisschen Musik. Sie hören Höre Israel, Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Heute das Bibelgespräch mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Das ist Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska. Mein Name ist Bodo Klose und wir sind im Gespräch über das Evangelium des kommenden Sonntags. Das ist das Evangelium von der Verklärung Christi auf dem Berg Tabor. Wir sind jetzt quasi in der zweiten Runde über dieses Evangelium zu sprechen. Und wir haben eine Hörerin in der Leitung, das ist die Frau Kaisers aus dem Kloster Pfarrer Kaisers aus dem Kloster Brandenburg. Grüß Gott, Pfarrer Kaisers.
Grüß Gott. Ja, wir haben vor vielen Jahren beim Spiritual Buhrs in Münster Exerzitien gemacht über Gotteserfahrungen. Und da hieß es, es wäre doch gut, wenn der Mensch so eine Taborstunde hätte. Das wäre für seinen Glauben doch ja, viel einfacher, damit umzugehen. Mit seinem Leben, mit seinem Glauben, dann könnte er besser auch die anderen Stunden, die Stunden von Gethsemane durchstehen können.
Mhm. Vielen Dank, Pfarrer Kaisers. Schöne Grüße nach Brandenburg.
Ja.
Dankeschön. Also diese Gotteserfahrung, liebe Schwestern.
Ich glaube, es ist für jeden Menschen wichtig, der glaubt oder glauben möchte, dass er schon eine Gotteserfahrung hat. Ob es immer so Taborstunden sind, die so eindeutig sind und so strahlend und solche Highlights im Leben, das können wir nicht lenken, das können wir auch nicht machen. Wir können es uns zwar wünschen, aber ob Gott uns diesen Wunsch erfüllt, müssen wir ihm überlassen. Aber wichtig ist, dass wir letztendlich von diesen Gotteserfahrungen, wie immer sie auch aussehen mögen, leben. Und dass das unseren Glauben nährt. Und ich bin davon überzeugt, in dem Moment, wo ich mich darum bemühe, mit Gott zu sprechen, welches Gebet es auch immer sein mag, Das ist schon eine leise Gotteserfahrung, auch wenn ich ihn nicht höre, keine Antwort spüre. Aber in dem Moment, wo ich mich ihm zuwende, dann gibt es irgendwo in mir, in meinem Herzen, in meiner Seele eine Öffnung für Gott. Und das gibt mir schon eine Erfahrung bei allem Fragen, bei allem Zweifeln. Aber es ist der Anfang oder vielleicht ist es der Zipfel, den ich berühre, seines Gewandes, von dem dann eine Kraft ausgeht, die mir vielleicht nicht ganz sofort bewusst ist und sich mir erschließt, aber sie ist da und sie darf sich dann entfalten. Glaube fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern es ist auch immer ein Weg und ein Wachstum und irgendwann fängt es ja mal an. Und der kleinste Anfang ist schon eine Erfahrung. Kann ich eigentlich dazu nur auch aus eigener Erfahrung wiederum sagen.
Wenn ich dazu anmerken darf, ich bin in der charismatischen Erneuerung groß geworden oder habe mich da dem Glauben neu zugewendet. Und da ist das Thema Erfahrung ja auch ein wichtiges. Aber vielleicht, man denkt man manchmal, das sind die Erfahrungen der Geistesgaben, irgendwie die charismatischen Gaben nach Paulus irgendwie so zentral. Für mich viel zentraler war diese Erfahrung der Liebe Gottes, diese persönliche Zuwendung Gottes und seines Sohnes. Und was wir hier im Evangelium lesen, dieser Spruch, den wir jetzt auch beim zweiten Lesen persönlich nochmal wichtig geworden ist, wo die Stimme aus der Wolke sagt, das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und das ist für mich auch ein Erfahrungswert, dass es eigentlich um die Begegnung und die Begegnung mit Jesus geht. Und sie sind ja mit Jesus auf dem Berg, aber auch zu erfahren, zu spüren, dass es jetzt nicht jetzt irgendwas ist oder ein Mensch oder ein Prophet, sondern wirklich, es ist Gottes ausgewählter Sohn und auf ihn darf ich hören, also etwas für mich, was mit meinem Leben zu tun hat. Und das war für mich auch eine wichtige Grunderfahrung, wenn ich mit Pfarrer Kaiser sagen kann, diese Erfahrung, dies ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das war für mich auch nochmal ein wichtiger Aspekt und das ist mir gerade auch aufgegangen, als ich das Evangelium nun zum zweiten Mal gehört habe. Was ist Ihnen noch aufgegangen beim zweiten Mal darüber beten und meditieren?
Vielleicht könnte man nochmal darauf schauen, auf den ersten Punkt, den ich genannt habe, dass das Beten, dass das verändert. Es ist ja oft so, wenn wir uns mit irgendeinem Problem rumschlagen oder irgendeine schlechte Erfahrung gemacht haben oder eine Enttäuschung, ganz gleich, was wir an Leiterfahrung haben, dass wir uns oft damit rumschlagen und daran leiden und immer so im Kreis rumlaufen und den Kreis eigentlich gar nicht durchbrechen, sondern uns selber mitleiden und immer nur auf uns schauen und auf das Kreuz und das Leid, das man uns zugefügt hat. Da ist meine Erfahrung, dass es tatsächlich eine Stelle gibt, an der wir immer ausbrechen können. Und zwar, dass wir das, was uns bewegt, Gott hinhalten. Also Kreuz und Leid und das, was uns so zu schaffen macht, ganz bewusst im Gebet vor Gott hintragen. Und da spürt man sofort, wenn auch das Problem nicht gelöst wird oder das Kreuz nicht kleiner wird, aber man spürt sofort, boah, es ist jetzt nicht mehr so belastend, beziehungsweise da trägt einer mit. Und ich glaube, das ist etwas, was uns Jesus anbietet. Jesus sagt einmal zu der heiligen Mechthild, jeder Mensch soll wissen, dass was ihm auch geschieht, aus meiner übergroßen Liebe kommt und leg du dein Leid hinüber in mein Herz und dann kann ich es mittragen. Jesus kann nur das mittragen, was wir ihm erlauben, dass er es mit uns trägt. Es liegt an uns, ob wir es mit Gott teilen wollen. Nämlich Gott lässt ja den Menschen die Freiheit und er zwingt ihn ja nicht bei ihm Hilfe zu suchen, er bietet es uns an. Und ich glaube, das ist oft genau die Möglichkeit, die uns am letzten einfällt, merkwürdigerweise. Manchmal schlage ich mich auch mit einem Gedanken herum oder mit einer Überlegung, bis ich dann wieder auf den Dreh komme und sage, Moment, du bist doch gar nicht allein. Jesus, der Herr, will doch mittragen und er will doch dabei sein. Er will ernst genommen sein, so menschlich gesprochen natürlich. Aber wenn er uns die Freiheit lässt, dann haben wir die Freiheit, auf sein Angebot einzugehen und ihn mittragen zu lassen. Die Erfahrung zeigt, dass es im Leben tatsächlich leichter wird. Es ist eine ganz tiefe Erfahrung. Und wenn sie noch so leise ist, es ist ja unspektakulär, aber man spürt, dass uns da eine Kraft zufließt auf einmal, die wir vorher nicht wahrgenommen haben. Und das liegt tatsächlich daran, dass wir ihm unser ganzes Vertrauen schenken und ihn unser Kreuz mittragen lassen. Also dieser erste Punkt, dass das Gebet verändert, das ist mir ganz, ganz wichtig.
Hier ist Höre Israel. Grüß Gott, Frau Brixer aus Aalen.
Grüß Gott, Herr Klose und liebe Schwestern. Ich habe schon oft eine sehr schöne Auslegung über dieses Evangelium gehört, und zwar, dass die Jünger nicht mehr geschlafen haben, als Christus verklärt wurde. Als Christus verklärt dastand, haben die das gesehen. Und Christus hat sie das sehen lassen, um ihnen seine Herrlichkeit zu zeigen, damit sie dann, wenn er in sein großes Leiden eintritt, an ihm nicht irre werden. Und das habe ich so schön gefunden.
Mhm. Ganz herzlichen Dank für diesen Gedanken.
Auch.
Vielen Dank. Einen schönen Gruß nach Aalen. Ja, dann lassen wir gerade mal stehen den Gedanken und ich begrüße noch Frau Schuster aus Waldkraiburg. Grüß Gott, Frau Schuster.
Grüß Gott, Herr Klose. Und auch ein Grüß Gott an die Schwestern. Ja, ich habe ein Erlebnis gehabt mit einem Bekannten. Das ist nur ein kleines Erlebnis. Und es ist so gelaufen, er betet jeden Abend den Rosenkranz. Und dann haben sie auch das Bild, Jesus, ich vertraue auf dich. Und da bin ich zu Besuch gewesen und sein Gesicht hat gestrahlt. Richtig hell gestrahlt. Ich kann mir das vorstellen, auch vom Evangelium her, wie schön es sein muss, wenn man ein strahlendes Gesicht sieht. Und das war eigentlich, was ich Ihnen mitteilen möchte.
Ganz herzlichen Dank.
Ja,
schöne Grüße auch, nach Waldkraiburg. Vielen Dank,
ja,
Frau
auch,
Schuster.
Gell? Ja, die Schwestern, Grüße. Tschüss.
Liebe Schwestern, wie kann man sich das vorstellen? Sie beten ja ganz viel in ihrem Kloster. Sie sind da in der ewigen Anbetung. Wirkt sich das auf das Gesicht aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben ja, wie Sie schon sagten, Schwester Franziska, jetzt nicht jeden Tag eine Tabor-Erfahrung. Aber wie kann man sich das Gesicht, das leuchtende Gesicht irgendwie vorstellen?
Also natürlich kann man kein leuchtendes Gesicht machen, dass mein Gesicht leuchtet, dass wenn es leuchtet, dann leuchtet es von innen, von ihm her. Aber doch kann ich strahlen und ich muss wirklich zugeben, wir Schwestern haben ja jeden Tag hier auch Anbetung, jede Schwester eine Stunde alleine am Tag in der Kapelle. Und ich muss sagen, man kommt immer wieder anders aus der Anbetungsstunde heraus, als man reingegangen ist. Nicht, dass da jetzt ein Lichtglanz zu sehen wäre oder man plötzlich ein ganz anderer Mensch ist, aber es verändert doch von innen her. Und ich muss, wenn ich in die Gesichter meiner Mitschwestern schaue, wirklich sagen, dass da ein Strahlen ist. Es gibt keine Schwester, die, ich sage jetzt mal, griesgrämig aus der Anbetungsstunde herauskommt, sondern eine Stunde sich dem Herrn auszusetzen, sich sozusagen seinem Strahlen in der Monstranz auszusetzen, das färbt irgendwo ab. Und es wäre schlimm, wenn wir Anbetungsschwestern mit einem düsteren und trüben Gesicht herumlaufen würden. Natürlich gibt es auch wieder Momente, wo wir Sorgen haben, wo wir wissen von Familienmitgliedern oder auch von Mitschwestern, denen es nicht gut geht, dass wir uns um sie sorgen. Aber das ist eine andere Sache, dass sich aussetzen, sich ihm aussetzen in der Anbetung, das verändert. Ein Fotograf würde es vielleicht jetzt nicht einfangen, dieses Strahlen, aber dass wir hier frohe Gesichter sehen, das würde man wohl schon erkennen auf den Fotos. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht wirkungslos bleibt, wenn wir uns dem Herrn aussetzen.
Ein Strahlen hört man Das sieht man nicht nur im Gesicht, sondern man hört es auch an der Stimme. Und das möchte ich Ihnen auch mal als Rückmeldung geben. Also ich finde, man hört Ihr Leuchten durch die Stimme hindurch. Also einfach mal so als kleines, eine kleine liebgemeinte Rückmeldung an Sie. Ich freue mich über dieses Gespräch und spüre auch dieses gewisse Leuchten auch jetzt in unserem Gespräch und freue mich darüber. Vielleicht darf ich noch einen Gedanken jetzt nochmal von Frau Brixer aufgreifen. Ob das jetzt, wie es jetzt genau war, ob Sie das mitbekommen haben, wie Jesus verklärt wurde. Also hier im Text steht, Sie waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus im strahlendem Licht. Vielleicht war er da schon verklärt. Auf jeden Fall entscheidend ist, Sie sehen ihn jetzt verklärt. Und was Frau Brixer dann sagte, war, auch im Hinblick auf Jerusalem, dass Sie dann nicht irre werden, weil Sie vielleicht noch dieses Bild des verklärten Jesus tief in sich drin tragen. Dass Sie also wissen, er sagt Ihnen ja, das muss geschehen, ich muss leiden, die 3 Tage durchstehen, muss sterben und dann wird etwas ganz Neues geschehen. Sie haben es einfach nie groß kapiert, aber ich glaube, wenn Sie drei dieses Bild von dieser Verklärung, diesem verklärten Jesus, denn es war schon eine Vorahnung für die Auferstehung, in sich getragen haben, dann glaube ich, dass sie das noch stärker rübergebracht hat in die Auferstehung, also auch ein Vorgriff auf Ostern.
Also ich glaube schon auch, dass es dann ein großer Trost für die Jünger gewesen sein muss, denn dieses Bild hat sich ihnen mit Sicherheit tief eingeprägt, dieses außergewöhnliche Bild. Und doch möchte ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Es heißt ja tatsächlich so, dass es im Evangelium, während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und die Jünger waren eingeschlafen. Sie wurden erst wach, nachdem er anfing zu leuchten. Also sie haben es schon gesehen, aber nicht von Anfang an. Und im Garten Gethsemane war es ja auch so. Jesus betete, er schwitzte Blut und Wasser und die Jünger waren nicht dabei, sie waren eingeschlafen. Und da steckt für mich persönlich, das ist meine Auslegung, auch noch eine Aussage dahinter, nämlich, wenn ich wirklich im Gespräch mit Gott bin, so ganz von innen her, dann ist es wirklich etwas, was nur Gott und mich betrifft. Ich kann zwar im Gottesdienst und in der Liturgie überhaupt miteinander beten, Gebetstexte sprechen, die man dann auch hört, aber das, was mein Herz spricht, das hört niemand. Das kann man manchmal sehen, wenn jemand anfängt zu strahlen, so wie es auch Frau Schuster vorhin berichtet hat. Manchmal sieht man es, aber man hört nicht die Worte, die das Herz spricht. Und das, was Jesus mit seinem Vater besprach, bei diesen beiden Situationen hier auf Tabor oder später im Garten Gethsemane, was er dann genau sagte von seinem Herzen her, das wissen wir ja nur bruchstückhaft, zumindest vom Garten Gethsemane, wenn er sagt, ja, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Aber was da vorher vor sich gegangen ist in seinem Reden mit Gott, das haben die Jünger nicht gehört. Da gibt es keine Zeugen. Man kann daneben sitzen, neben einem Menschen, der betet, aber man kann letztendlich nicht auf das Herz schauen. Das kann nur Gott. Und das sagen mir eigentlich diese beiden Stellen, die Tabor-Erfahrung als auch im Garten Gethsemane. Das, was ich im tiefsten Innersten mit Gott bespreche, das soll vielleicht auch gar kein anderer hören. Das geht nur Gott und mich an. Aber die Auswirkung, die dieses Gespräch hat, die darf ein anderer sehen, die darf ihn auch ermutigen, die darf ihn auch trösten und die kann ihn vielleicht auch dazu führen, selbst sich auf diese Suche nach, diese innere Suche nach Gott zu machen, um ihn dann zu finden, wenn er sich finden lässt.
Ich möchte auch noch einen Gedanken einbringen. Es ist ja sehr verwunderlich, dass es Menschen gibt, die einmal eine sehr starke Gotteserfahrung gemacht haben, denen wirklich ein inneres Erlebnis geschenkt wurde und das anscheinend mit den Jahren oder im Laufe des Lebens derart verblasst, dass sie doch wiederum in Zweifel geraten, dass sie wieder abflachen in ihrem Glaubensleben und ich sage mir, es ist wahrscheinlich auch so, dass es nicht damit getan ist, einmal eine starke Gotteserfahrung zu machen. Wir wissen ja auch von vielen Heiligen, wie sie wirklich vom Berg Tabor hinuntergeführt wurden in das Tal der Leiden und dann wiederum überlegt haben und Zweifel bekamen, war das denn wirklich echt? Habe ich mir das nicht eingebildet? habe ich da nicht mich selber gesucht? War das wirklich Gottes Gegenwart? War das etwas Geistgewirktes? Also, weil wir auch meinen, diese Taborstunde, die hat geholfen, den Kreuzestod zu verkraften sozusagen. Aber wir wissen ja, es heißt da ganz kurz, sie aber flohen. Ja, sie flohen, sie bekamen Angst. Dann, wenn wir auf Petrus schauen, Petrus sagt, nee, kenne ich nicht, nie gesehen, nie gehört. Und in dieser ganzen Lebensangst, er hatte ja dann quasi Angst um sein Leben, da war die Kraft dieser Taborstunde wohl nicht gerade präsent. Das müssen wir schon auch so sehen. Also wenn wir einmal auf dem Tabor waren, dann heißt das nicht, dass wir damit ein für alle Mal immer frohen Herzens bleiben oder dass wir da niemals angefochten werden können. Im Gegenteil, ich glaube schon, dort, wo die höchsten Berge sind, dort sind auch die tiefsten Täler. Denn ich denke, wir müssen dann auch beweisen, unter Beweis stellen, dass wir dessen würdig waren, was man uns geschenkt hat, was Gott uns schenken wollte. Aber das ist natürlich in jedes Menschenleben total verschieden. Nur, ich wollte damit sagen, eine wunderbare Taborstunde, die besagt noch nicht, dass auch mein Leben, das ich dann konsequenterweise dann führen müsste, dass das genauso strahlend ist. Da muss ich genauso wieder durch Zweifel und durch Angst und durch Kreuz und Leid hindurch.
Ich schlage vor, dass wir nochmal eine Zäsur machen, wo wir nochmal das Evangelium vielleicht nochmal nachlesen, etwas Musik hören und dann sprechen wir darüber, was wir vielleicht für diesen für unseren Alltag oder für das kommende Wochenende aus diesem Evangelium mitnehmen. Wir bereiten uns auf den kommenden Sonntag vor mit dieser Sendung Höre Israel, dem Bibelgespräch, heute mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska. Und ja, wir haben das Evangelium von der Verklärung Christi gehört, auch schon ein bisschen bezogen auf Garten Gethsemane, auch auf das, was dann an Ostern kommt. Aber ja, wir heute eben vom kommenden Sonntag werden wir jetzt einfach dieses Evangelium hören. Und meine Frage an Sie, liebe Schwestern, ist jetzt, ja, was nehmen Sie mit jetzt aus unserem Gespräch für Ihren Alltag oder für den kommenden Sonntag?
Ich wäre keine Anbetungsschwester, wenn ich nicht etwas für die Anbetung mitnehmen würde. Ich habe es vorhin ja schon angedeutet, für mich ist eigentlich jede Anbetungskapelle ein Berg Tabor. Ich glaube fest daran, dass in diesem Stück Brot, das ausgesetzt ist, in dieser Monstranz, dass in diesem Stück Brot Jesus genauso gegenwärtig ist wie damals auf dem Berg Tabor und dass er genauso leuchtet, auch wenn wir es nicht immer sehen, aber dass er genauso eine Ausstrahlung hat wie damals bei den Jüngern. Daran glaube ich ganz fest und immer wenn ich in diese Anbetungskapelle hier zu uns hineingehe, dann begebe ich mich auf den Berg Tabor. Egal, wie was in meinem Herzen vor sich geht, was ich mitbringe, ich darf vor ihm sein und mich seinen Strahlen aussetzen. Und das ist das, was ich tun kann gegen die Müdigkeit, die Mutter Theresia eben ja auch angesprochen hat. Eine Taborstunde mit einer starken Gotteserfahrung kann auch verblassen im Laufe der Zeit. Aber wenn ich mir die Zeit nehme, immer wieder mich ihm auszusetzen, ob das jetzt für uns als Anbetungsschwester in der Anbetung ist oder für andere Menschen, dass sie einen Gottesdienst besuchen, dass sie sich Gebetszeiten heraussuchen und sie nutzen oder ein geistliches Gespräch führen, wie auch immer. Ich kann mich darum bemühen, mich seiner Gegenwart auszusetzen, wo er auch immer ist. Und das wird dann auch nicht wirkungslos bleiben.
Und ich freue mich immer, wenn wir dieses Evangelium hören, weil ich denke, das ist das Evangelium auch dieses Raumes. Und wenn ich mich diesem Raum aussetze, dann darf ich hoffen, dass es meine Gotteserfahrung, die ich in mir trage, dass es sie wach hält und dass es mich wirklich in meinem Leben weiterführt, nämlich näher auf ihn hin. Es sind kleine Schritte, die wir gehen, und wir dürfen sie gehen voll Vertrauen, dass er uns ja entgegenkommt, dass er uns führt und dass er uns nicht fallen lässt. Aber diese kleinen Schritte muss ich tun und ich darf sie tun. Und ich bin dankbar dafür, dass ich wenigstens jeden Tag einen kleinen Schritt gehen darf, nicht nur hinein in diese Kapelle, in unsere Anbetungskapelle, sondern auf ihn zu.
Ich möchte mitnehmen, dass Gebet verändert, und zwar nicht nur mich oder meine Situation oder mein Empfinden, sondern ich habe die Macht, mit meinem Gebet die ganze Welt zu verändern. Und wenn Menschen überhaupt nicht dafür sind, dass man für sie betet, so kann man das trotzdem tun, in dem Wissen darum, dass es ihnen auf alle Fälle zum Heil wird. Und so können wir sagen, wenn wir beten, dann haben wir einen ganz langen Arm, auch wenn wir in der Klausur sind, wenn wir auch in der Verborgenheit leben. Aber ich erreiche rund um die ganze Welt all die Menschen, die ich mit meinem Gebet begleiten möchte. Also Gebet, diese Gegenwart Gottes, dieses Sprechen mit Gott, dieser Kontakt mit Gott, der hat seine Wirkung. Und Pfarrer von Aas sagt, es gibt nichts Schöneres für den Menschen als das Gebet, nämlich mit Gott zu sprechen und ihn zu lieben. Das ist das, was die Welt verändert. Und ein zweites nehme ich mit, in einer anderen Übersetzung heißt es, und plötzlich sahen die Jünger nur noch Jesus allein. Und es ist egal, ob Tabor oder wieder in das Tal runter müssen, ob es morgen oder Abend ist, es ist völlig egal. Es kommt auf Jesus allein an. Er ist wirklich der Angelpunkt in meinem Leben. Und mit Jesus ist es gleich, ob ich jetzt auf dem Tabor bin oder unterwegs oder auf dem Weg, den er mich führen will. Das ist das Wichtige, Hauptsache mit ihm.
Was ich mitnehme für die kommenden Tage, denke ich auch für die ganze Fastenzeit, ist schon dieser Aspekt, den Sie auch schon beide genannt haben, das Gebet verändert. Und ich fände es auch nochmal ganz spannend, wie Sie gerade beschreiben, Schwester Theresia, dass das Gebet nicht nur mich verändert, sondern eben auch meine Umwelt oder auch, es bewirkt etwas, was auch außerhalb meiner selbst ist. Das finde ich auch einen spannenden Gedanken, der mich jetzt gerade nochmal im Gespräch bewegt hat. Und ich erinnere mich auch nochmal jetzt an einen Gedanken von Schwester Franziska zu Beginn unseres Gesprächs, wo sie auf die Wolke zu sprechen gekommen ist, dass die Wolke kam und ihren Schatten auf die Jünger warf. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Und sie haben dann gesagt, sie verstehen gar nicht, warum die Angst bekommen, weil das ist doch die Wolke Gottes und ihre Sehnsucht ist es, ganz in Gott einzutauchen. Dass das was ganz Schönes, was ja Tiefes ist. Und jetzt versuche ich gerade, die Angst der Jünger und diese Sehnsucht zusammenzubringen. Und ja, vielleicht, wenn wir jetzt beten, manchmal ist es ja so, wenn wir beten, dann ja, ist die Atmosphäre trotzdem irgendwie wie in einer dunklen Wolke. Und ich weiß, ich denke eigentlich, Mensch, ist alles so dunkel und schwierig und es ist kalt draußen, der Winter ist noch da, vielleicht auch sowas. Oder Schwierigkeiten, Probleme, solcher Dinge, Sorgen anderer Menschen, die mich auch mit beschäftigen, dass in dieser Wolke, in diesem Dunkel, Gott trotzdem da ist und sogar sehr präsent da ist. Und auch wie Sie, Schwester Theresia, da gesagt haben, dass dann dieses, in diesem Gebet, in dieser Veränderung, wo das Gesicht sich verändert, dass ich da auch mein Vertrauen ganz in Jesus legen kann und das Leiden und was schwierig ist, ihm auch abgeben darf. Und das fand ich jetzt ganz wertvolle Gedanken, die ich auch noch mal für mich weiter gerne bewegen möchte. So danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für dieses Bibelgespräch. Ich glaube, wir haben ja, für uns, aber auch für die Hörerinnen und Hörer eine schöne Vorbereitung erlebt. Ich danke auch den Hörerinnen, die angerufen haben, und dem Pfarrer, der angerufen hat. Vielen Dank, das hat die Sendung auch bereichert. Ganz herzlichen Dank, Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska.
Ja, gerne.
Ich darf Sie darauf hinweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie diese Sendung nachhören können, wenn Sie möchten. Sie können nämlich beim CD-Dienst eine CD bestellen und einfach nochmal dieses Bibelgespräch nachhören, indem Sie beim CD-Dienst unter der Woche anrufen. Heute geht es da nicht mehr, weil es schon am Freitagnachmittag ist, aber sonst unter der Woche können Sie ganz normal anrufen unter der Telefonnummer 083 23 96 75 120. Außerhalb von Deutschland, wir verschicken es auch gerne nach in andere Länder, ist die Telefonnummer 0049 83 23 96 75 120. Wenn Sie über Internet verfügen, können Sie auch gerne die Sendung im Internet nachhören unter www.horeb.org. Dort gibt es die Rubrik Podcast, aktuelle Sendemitschnitte. Und wenn Sie dann ziemlich weit runterscrollen, erscheint dann auch das Thema Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag. Und dann wird in diesen Tagen auch diese Stelle oder diese Sendung von heute reingestellt sein, sodass Sie sie auch dort nochmal nachhören können. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten zu Radio Horeb als solchem, können Sie sich gerne an den Hörerservice wenden, auch zu den üblichen Geschäftszeiten unter der Woche, unter der Telefonnummer 08323 96 75 110. Mehr Informationen im Internet unter www.horeb.org oder in unserem Programmheft. Dies war die Sendung Höre Israel, Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, unser Bibelgespräch mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Und ich hoffe, dass diese Sendung auch Sie angesprochen hat für den kommenden Sonntag, wenn Sie dann dieses Evangelium hören von der Verklärung Christi, dass auch Ihre Gedanken dann schon vorbereitet sind und Ihr Herz offen ist für diese wunderbare Bibelstelle. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, Ihr Bodo Klose, und ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende.